Christine, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit heute im Rahmen dieses sehr warmen SC Potsdam Sommerfestes.
Ja, hier im Schatten geht's ja, ne?
Im Schatten geht es. Es ist ein bisschen windig, das ist dann entspannt. Ja. Ich habe gerade eben übrigens schon gesprochen, es gibt Menschen, die sich Wechsel-T-Shirts mitgenommen haben.
Die sind
zu den Schlauen
clever.
Gehöre ich nicht.
Die sind clever, ich auch nicht. Bei mir ist bald durchsichtig hier.
Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen, ich meine, du bist, würde ich sagen, aus Potsdam und auch in Deutschland eine der prominenteren Sportlerinnen, weil du eben auch schon lange mit dabei bist. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich natürlich aus Potsdam komme und das auch alles mehr verfolge.
Wahrscheinlich.
Vielleicht kannst du trotzdem für diejenigen, die sich von dir bzw. von dir noch nicht so viel gehört haben, erstmal so ein bisschen erzählen, wie bist du eigentlich damals zum Diskuswerfen gekommen? Ich habe gelesen, du bist aus einer richtigen Diskuswerfer-Family, ne? Also war das dir irgendwie schon fast in die Wiege gelegt?
Ja, genau. Also mein Papa war Diskuswerfer, meine Mama war Kugelstoßerin. Ja, das war einfach schon irgendwie vorprogrammiert, dass wir es zumindest, also mein Bruder auch, mal versuchen. So, das mit dem Diskuswerfen und Kugelstoßen. Kugelstoßen hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ist auch ganz gut, dass ich es dann einfach irgendwann gelassen habe. Und Diskus hat einfach von Anfang an Spaß gemacht, hat gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ja bei Kindern dann oft, wenn es einfach Spaß macht und funktioniert und man gewinnt mal hier Kreismeisterschaften, Landesmeisterschaften, keine Ahnung, macht man das ja auch ganz gerne. Und wenn der Papa sich dann noch drüber freut, ist er noch besser. Ja, genau. Und dann ging das so weiter, bis ich dann 2009 mit 15, wenn ich mich jetzt nicht verrechne.
Ungefähr.
16, nach Potsdam gegangen bin, ja. Und hier auf die Sportschule gekommen bin und ja, dann hat sich das so entwickelt.
War das der Moment, wo du auch gemerkt hast, that's it, das ist die Sportart, die ich jetzt mein Leben lang auch erfolgreich verfolge?
Ja, also es war so der Wunsch da, dass ich halt von ein bisschen Hobbytraining und wie es halt so bei mir zu Hause möglich war, zu was Professionellerem wechsle, um halt diesen Traum von Olympia mir dann irgendwann erfüllen zu können. Und genau, das war dann so die Entscheidung für, ich will Diskuswerfen professionell machen. Und ja, genau, so bin ich jetzt hier gelandet.
Aber hast du schon den Gedanken gehabt, bist du zur 7. Klasse hergekommen?
Nee, 10. 11. 11.
Okay. 11. Klasse, na gut, da hat man den Gedanken schon. Ne? Also ich bin ja zur 7. Klasse hierher gekommen und tatsächlich, ja, da gab es Olympia, aber so richtig auf dem Schirm, Olympiasieger werden oder dabei zu sein, ja, nee, war nie so richtig. Aber nächste Landesmeisterschaft war wichtiger ja. In dem Moment.
Wir haben jetzt viel übrigens über den Olympiastützpunkt gesprochen, den Potsdam ja hat, auch logisch durch die Sportschule und ich glaube, jeden, den wir bisher im Interview hatten, inklusive dir, waren auf dieser Sportschule.
Genau.
Erzählt uns gerne mal so ein bisschen den Vibe auf so einer Schule. Ist das vergleichbar?
Willst du den Vibe wirklich wissen?
Ja, 100%. Vor allem, wenn du zur 11. gekommen bist, hast du vielleicht auch einen Vergleich zu der Schule vorher. Was ist denn das für ein Unterschied, so eine Sportschule zu einer normalen Schule?
Das ist schon ein großer Unterschied. Also ich war vorher auf einem Gymnasium, was ja dann, glaube ich, eh noch mal ein bisschen anderer Drill ist, so als auf einer Sportschule. Also ich fand es eine ziemlich coole Erfahrung auf jeden Fall, hier mein Abi machen zu können. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man ab der 7. Klasse hier ist. Da prägt einen das nochmal ganz anders.
Voll mit Internat, ne? Ist nochmal ganz wild.
Genau, ich war nur ein Jahr auf dem Internat. Ich habe nur die Storys gehört. Die verrückten Storys.
Aber Leute, wenn ihr die antießt, ne, ist euch bewusst, was ich jetzt frage.
Na was denn? Frag mal.
Gib mir deine coolste Story.
Meine coolste Story? Nee, ich hab eine Story mit... Nein, nee, das kann ich nicht erzählen.
Brauchst keinen Namen nennen.
Eine Story. Da gab's... Es ist ein Vorfall zwischen den... auch tatsächlich einen, ich glaube, einen Diskus oder einen Kugelstoßer, also irgendein Werfer. Ja, und dann gibt es noch die andere Variante, die Gea, ja, die hat quasi das Pong dazu.
Hinausläuft.
Also ich habe gehört, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war eine wilde Rangelei im Fernsehraum um die Fernbedienung, bis dann einer quasi aus dem Fenster hing halb.
Nein.
Und das war nicht der Kugelstoßer oder der Werfer.
Okay. Ich hake einfach mal aufgrund dessen, dass ich will, dass hier keiner irgendwie
also
Schäden rausgeht.
Natürlich auch erste Etage war das, ne?
Ja, ich habe das gehört. Mundpropaganda, das ist halt tatsächlich immer schwierig, ne?
Gut, das ist halt am Ende des Tages dann vielleicht auch einfach nur eine normale Schulerfahrung, wie sie vielleicht auch andere Schulen gemacht haben.
Aber was nur mal ein kleiner Fakt hier tatsächlich zu dem Gelände Olympiastützpunkt ist, ne, immer die Frage, warum, was macht das hier so erfolgreich? Und ich glaube, da wird Pudi tatsächlich auch einstimmen. Das ist einfach die Gegebenheiten, die wir hier haben. Ne? Also die kurzen Wege. Man kann quasi vom Internat in den Klassenraum spucken. Und von Klassenraum kannst du eigentlich völlig verpennt schon direkt in die Mensa gehen und kannst dir dann Eilöffeln da. Ne? Also dementsprechend die kurzen Wege, die sind halt wirklich super hier. Und das, ich glaube, das ist einer der größten Erfolge hier. Man spart halt wirklich viel Zeit. Und die Zeit, die man dann zwischendurch hat, kann man zur Erholung nutzen.
Dann lass uns mal auf Olympia schauen. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt hier sitzen. Du hast 2020 in Tokio ja auch schon mitgemacht und hast dann eine Silbermedaille geholt. Vielleicht kannst du mal so allgemein zusammenfassen, sowohl mit Blick auf die letzten, aber auch mit Blick auf das bevorstehende Turnier, auf den Wettkampf. Was bedeuten dir die Olympischen Spiele?
Ja, gerade wenn man das erste Mal dabei ist, ist das natürlich so diese Traumerfüllung als Sportler. Also ich meinte ja vorhin schon, das war dann so mein Traum in weiter Zukunft mal, als ich hergekommen bin, dass ich zu Olympischen Spielen möchte. Und dann ist es natürlich das erste große Ding, wenn man dann wirklich nominiert ist, wenn man dann wirklich dabei ist. Das ist ja schon mal der erste Riesenschritt. Wenn man dann vor Ort ist, ist auch nochmal ein mega Gefühl, was natürlich bei uns so ein bisschen die Freude oder vielleicht auch dieses Feeling gedämpft hat, war halt einfach Corona. Wir waren in dem Dorf und waren da mehr oder weniger so ein bisschen eingesperrt, klingt so doll, aber wir konnten halt nicht raus, wir konnten uns die Stadt nicht angucken, wir konnten auch nicht in andere
Häuser,
und einfach mal mit den Sportlern interagieren, und es war halt alles sehr strikt und wir mussten auch direkt nach dem Wettkampf wieder nach Hause, es gab keine Zuschauer, wir konnten nichts anderes anschauen, und das ist natürlich so eine Erfahrung, wie man sich Olympia ja eigentlich wirklich nicht vorstellt. Ich meine, zu der Zeit, zum Glück haben die überhaupt stattgefunden, das war ja schon ein großer Gewinn für uns alle, und ich glaube aber dann im Hinblick auf Paris, dass es halt einfach nochmal dementsprechend auch eine andere Erfahrung ist, dass es nochmal ein ganz anderes Feeling ist, mit den ganzen Sportlern wirklich mehr eins zu sein, weil das ist ja immer dieses Gefühl von Olympia, mit allen Sportlern irgendwie zusammenzukommen und das zu feiern, dass man auch da ist. Und natürlich
vor allem danach.
Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich die sportliche Leistung kommt zuerst. Und dann das, was danach ist, das, genau, da kann Jan uns ja vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen.
Lass mir den Übergang, weil, wie gesagt, du hast in Tokio die Silbermedaille geholt. Jetzt wollte ich dich natürlich fragen, was danach dann eigentlich im Deutschen Haus für eine Stimmung war und wie du das auch für dich verarbeitet hast. Durch Corona wahrscheinlich ein bisschen anders als Jan, als 2016 du die Goldmedaille abgestaubt hast. Willst du uns sagen, wie viel Alkohol floss danach?
Das kann ich nicht mehr erzählen, so Chuck Norris-mäßig alles am Ende.
Nee, aber mal ehrlich, war losgelöst?
Ja, natürlich. Also, aber andersrum muss man ganz ehrlich sagen, ich denke, das ging Pudi genauso, was man da erreicht hat, das realisiert man ja gar nicht so sehr. Ne? Also man hat die Medaille um, ja, die ist cool schwer, die ist glänzt, das ist richtig geil.
Und die ist wirklich schwer, ne? Darf ich das mal sagen? Die ist wirklich schwer.
Hast du mal deine gewogen, Pudi?
600 und ein bisschen Gramm, glaube ich.
Ich habe 570. Also wahrscheinlich ein bisschen weniger abgegrabbelt jetzt, aber, ja. Aber tatsächlich ist es halt wirklich, bei mir war es dann halt so in dem Moment, dass du ja hin und her gereicht wurdest sozusagen, und du hast schon gecheckt, dass du irgendwas richtig gemacht hast, ja, weil alle ankamen und dann irgendwie mal Hände schütteln wollen, ja, und bis dann halt der Alkohol floss, muss man ganz ehrlich sagen, und dann ist es ja auch losgelöst und dann macht das natürlich auch Spaß, wie Pudi schon sagte, mit den anderen Athleten das zusammen auch zu feiern, ne? Also auch gerade die, die halt auch eine Medaille oder eine gute Leistung, bisschen Bestleistung und einfach zufrieden sind, es ist halt sehr, sehr losgelöst, weil man muss sich ja als Zuschauer, muss man sich das mal vorstellen, das sind alles Rennpferde, die vor Olympia irgendwie eingesperrt waren, total abstinent von Alkohol, von allen anderen Sachen, die Spaß machen, und das dann halt eventuell sogar über Wochen und wenn nicht sogar Monate, und dann ist es vorbei, ne? Also man hat dann Urlaub, man geht in eine Richtung, wo man sagt, ey, nach mir die Sinnflut und let's go, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, da geht's dann los.
Erkennst du da ein paar Stories aus Tokio wieder?
Wir hatten ja kein deutsches Haus. Es gab das gar nicht in Tokio.
Also gar keinen.
Gar nix.
Also mal für die Zuschauer, um ja, das mal einzuordnen, ganz kurz, Entschuldigung. Es gibt immer verschiedene Häuser, die die einzelnen Nationen quasi als Treffpunkt für die Nationen irgendwo anmieten und dann quasi als ausrichten. Also das ist dann quasi, Deutschland hat ein deutsches Haus, die Franzosen haben ein französisches Haus. Ja, und da treffen sich dann quasi die Athleten und feiern sich. Ja, und das meint Pudi quasi mit dem deutschen Haus, was leider nicht vorhanden war.
Genau, aufgrund von Corona war das halt untersagt. Man durfte ja sowieso nicht mit so vielen Leuten zusammenkommen. Also das hätte wahrscheinlich eh nicht funktioniert in irgendwelcher Weise. Bei uns war es dann so, wir hatten dann vor unserem Wohnkomplex, standen dann, wer Lust hatte, eher die Leute, die nach dem Wettkampf schon noch da waren, standen dann unten und haben einen dann beklatscht und bejubelt, als man dann kam. Das war dann halt unsere Art und Weise, das so ein bisschen zu zelebrieren, dass man halt nicht nach Hause, in die Bude da kommt und sich denkt, ja cool, jetzt hast du eine Medaille gewonnen, aber irgendwie...
Fernseher an und ab geht's.
Ja, also das war dann zumindest ganz schön, dass dann auch bei mir, ich glaube, ich war erst um 1.30 Uhr oder so zurück im Dorf, standen dann doch ein paar Leute und haben sich also mit mir gefreut, und das war dann zumindest naja, eine Entschädigung so, aber sie haben es versucht, es auf jeden Fall irgendwie trotzdem zu zelebrieren.
Wie fandest du das hier quasi in Potsdam, beziehungsweise auch größer gedacht in Deutschland? Also wie wurde das zelebriert? Warst du der Meinung, dass das schon angemessen war, oder bist du der Meinung, das war vielleicht ein bisschen, naja, für die Leistung, die du gebracht hast, die vielleicht andere Sportler auch, ne, allgemein gesagt, ob das einfach passend war oder ob da tatsächlich die Anerkennung nicht genug ist hier in Deutschland für den Leistungssport?
Also ich meine, für mich war jetzt so das erste Mal wirklich große Medaille gewonnen und irgendwie das erste Mal wirklich im Mittelpunkt, und das war schon irgendwo alles ein bisschen überwältigend trotzdem, aber so rückblickend, wenn man das jetzt so ein bisschen sacken lässt und irgendwie alles so ein bisschen verarbeitet hat, denke ich mir schon, ich meine, wir haben jetzt gerade die Fußball-EM, genau. Was da abgeht, und die, klar, die bringen auch ihre Leistung, alles gut, aber da habe ich immer das Gefühl, das ist ja so der Klassiker in Deutschland. Fußball wird hochgelobt und der Rest des Leistungssports, der wird halt mal erwähnt. Ich glaube, ihr Kanuten seid da ja noch krasser betroffen als wir Leichtathleten. Bei uns gibt es ja wenigstens mal die deutsche Meisterschaft im Fernsehen zu sehen und ab und zu auch mal irgendwie ein paar Hinweise, dass es uns gibt. Aber bei euch ist ja zum Beispiel Olympia, ja.
Genau.
Aber auch nur die, die erfolgreich sind, und den Rest, naja, keine Ahnung. Also das ist schon ein krasser Punkt auch, und das fällt auch immer schwer, dann, wenn so junge Leute irgendwie so strugglen und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich den Leistungssport noch machen soll. Ja, klar, mach's, wenn du willst, wenn du Spaß daran hast, wenn das ist, wofür du brennst, aber mach's nicht, um Geld zu verdienen.
Das ist der Punkt, ja.
Genau, das haben wir schon oft gehört, aber mal abseits davon, ob du das fair findest oder nicht, hast du Verständnis dafür, dass der Fußball beispielsweise jetzt gerade so hochgelebt wird und der Sport, den du, sag ich mal, dein Leben verschrieben hast, nicht?
Also ich glaube, du musst das, wenn du es mal ganz sachlich siehst, ist es klar, warum? Das habe ich auch schon ein, zwei Mal angesprochen, aber die Verhältnismäßigkeit?
Ja, klar, Fußball kann jeder machen, versteht mehr oder weniger jeder. Also klar, so die Feinheiten vielleicht nicht unbedingt, aber es kann jeder sich irgendwie gut angucken. Das ist klar, wer das Tor schießt und ja, wer halt verliert. Also so, das ist total klar. Und gerade bei uns, dann musst du den Wettkampf verfolgen, wer wie weit geworfen hat oder wer jetzt bei euch auch, wer in welchem Rennen jetzt wie schnell gefahren ist und dann im Vorlauf und im Halbfinale, und das ist alles nicht so einfach.
Genau.
Und, aber wir stecken auch so viel Zeit und wir stecken eigentlich auch so viel Leben da rein, dass ich das schon, wenn man das mal vergleicht, schon ein bisschen unfair finde.
Und wenn ich das sagen darf, und genau das ist ja der Punkt, auf den wir dann auch immer wieder anspielen, du arbeitest nebenbei noch, bist in der Sportfördergruppe, um dir trotzdem dein Leben irgendwie finanzieren zu können. Ja. Ist das etwas, wo du sagst, das muss man verbessern, dieses System, oder sagst du, naja gut, man versucht schon irgendwie alles?
Also ich finde schon, dass es da noch einige Punkte gibt, die man verbessern kann. Wenn man in Deutschland in der Sportfördergruppe ist, hat man schon wirklich gute Karten. Aber also ich bin jetzt zum Beispiel bei der Landespolizei noch in der Ausbildung. Und da kann ja jeder sehen, wie viel ich verdiene. Aber das würde halt für die Miete in Potsdam reichen. Dann noch ein bisschen so, aber dann ist es halt auch vorbei.
Also reicht für eine Zweiraumwohnung maximal.
Ja. Genau, ja. In maximal. Potsdam, genau, das muss man ja dazu sagen.
Aber das ist ja genau, worauf wir hier hinaus wollen auch. Ja. Wir wollen genau darüber auch mal sprechen. Wie geht's denn den Otto-Normalsportler sozusagen? Ja. Und das ist
halt bei uns ja auch krass. Also jetzt lief es die letzten Jahre bei mir gut, so sportlich gesehen. Dann kommen natürlich auch mal noch da ein bisschen Geldgeber, dann gibt es mal da noch ein bisschen. Mir ging es jetzt nicht schlecht. Aber sobald man halt auch als Sportler den Erfolg mal ein Jahr nicht hat, springen halt auch ganz, ganz viele ab. Weil das ist halt einfach so. Bist du nicht mehr erfolgreich, bist du nichts mehr wert. Und da ist dann auch keiner, der, oder vielleicht, wenn man Glück hat, ist da einer, der sagt, komm, ich unterstütze dich trotzdem, ich glaube an dich. Aber ganz schnell ist man da und weiß nicht, wie man vielleicht seine Miete die nächsten Monate bezahlen soll. Man muss ins Trainingslager, man muss Essen kaufen, auch als Sportler muss man ja Sportklamotten oder auch so Zusatzernährung. Man muss ja irgendwie einfach sein Sportlerleben ordentlich auf die Reihe kriegen. Und das ist schon schade, dass sich da doch einige Sportler auch einfach Sorgen machen müssen, wie schaffe ich denn eigentlich, das diesen Monat über die Runden zu kommen? Und da gehen auch einfach Leute dann verloren. Wenn du dann irgendwann arbeiten musst, fängst du an mit ein bisschen Nebenjob, merkst, okay, reicht mir noch nicht das Geld, ich brauche noch mehr. Dann gehst du 20 Stunden arbeiten und dann, wie willst du dann noch Leistungssport machen? Also
funktioniert einfach nicht.
Weil du gerade eben gesagt hast, es gibt immer noch Punkte, die man verbessern kann, ohne dass wir jetzt sagen, okay, also Christine Pudenz hat gesagt, jetzt müssen wir, aber träum doch mal ein bisschen. Was würdest du dir denn wünschen, inwiefern man dich
unterstützen kann? Sehr schöne Frage.
Also das Beste, oder vielleicht nicht das beste Beispiel, aber so was in Europa so ein ganz gutes Beispiel ist, sind die Niederländer, die die Leichtathleten monatlich, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, mit 4.000 Euro im Monat unterstützen.
Die Zahl habe ich auch gehört, kann ich unterstützen.
Ja, wenn sie halt einen gewissen Kaderstatus haben, so was bei uns jetzt wahrscheinlich der PK wäre, sage ich jetzt mal.
Definier, was ist PK? Ich mach das mal in der Wertigkeit für die Zuschauer. A-Kader sind quasi die absolut Besten, die zu Olympia fahren und dann geht's weiter mit?
Nee, bei uns ist es ja Olympiakader. Das sind quasi die, die bei den internationalen Meisterschaften, also WM und Olympia, unter die Top 8 kommen. Und P-Kader, also das Perspektivkader, klingt ein bisschen falsch eigentlich, weil die haben schon mehr als eine Perspektive, aber das sind dann die, die auf jeden Fall bei internationalen Meisterschaften dabei sind.
So, und da reden wir davon, es sind halt, was ich klarstellen wollte, es sind nicht die absoluten Top-Leute, sondern es sind die, naja, eins drunter sozusagen.
Genau,
ne?
Aber gerade die sind ja diejenigen, die vielleicht die Unterstützung noch ein bisschen mehr brauchen als die Top-Leute, weil die haben ihre Sponsoren im, also hoffentlich, im Idealfall. Und die, die halt so auf dieser Schwelle sind von ich bin dabei, ja, aber noch nicht in der Top 8. Ja. Und da ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass die müssen sich zu viele Sorgen machen. Und genau, um zurückzukommen auf Niederlande, die unterstützen ihre Sportler mit monatlichen 4.000 Euro. Die müssen sich um nichts anderes kümmern. Und ich meine, 4.000 Euro, ganz ehrlich, damit kann man auch in Potsdam gut die Miete bezahlen und gut leben und du musst dir keine Sorgen machen. Und
arbeiten denn die Niederländer nebenbei noch oder können die sich wirklich zu 100% auf den Sport
fokussieren? Die können sich zu 100% auf den Sport fokussieren. Ich meine, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die vielleicht sagen, ich brauche das für mich, dass sie ein bisschen nebenbei studieren, dass die nebenbei, was weiß ich, soll ja jeder machen, wie er will. Ich bin auch so eine Person, ich muss auch ein bisschen nebenbei was für meinen Kopf machen. Aber ja, wer das nicht will, wer das nicht kann, gibt ja auch Leute, die sich 100% auf den Sport fokussieren müssen und wollen. Dann ist das natürlich die Ideallösung, dass die diese Förderung so bekommen, ohne Einschränkungen und man sagen kann, ja, ich gebe alles für den Sport. Ich meine, wenn es dann vielleicht nach 2-3 Jahren so ist, dass es da jetzt nichts rauskommt, dann kann man ja immer noch mal gucken, wie verteilen wir unsere Gelder anders. Aber erstmal diese Grundförderung machen die schon richtig gut und die sind auch erfolgreich damit. Also
dann finde ich, ist das doch einfach mal ein schöner Vorschlag. Von Christine Pudenz an...
4K für jeden.
Egal was.
Dann lass uns mal auf ein Thema ansprechen, was du auch gerade schon angerissen hast. Es geht jetzt gerade nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir sind jetzt Ende Juni. Steht nämlich noch gar nicht richtig fest, ob du in diesem Jahr in Paris dabei sein kannst, dabei bist oder nicht. Vielleicht kurz, um das zu verstehen. Was genau muss passieren, auch jetzt mit Blick auf das kommende Wochenende, damit du dabei bist?
Genau, also bei uns ist es so, wir haben eine Qualifikationsweite. Die ist bei 64,5 Meter. Und die haben bei uns in Deutschland jetzt 4 Frauen geworfen und ich bin aktuell die 4. in Deutschland und 3 Startplätze haben wir. Also das heißt, mir fehlt quasi dieser eine Platz nach vorne, um dabei zu sein. Und das besonders Gemeine dieses Jahr ist, die beiden vor mir haben 12 und 13 Zentimeter weiter geworfen, also wirklich nicht viel.
So weit quasi, wie das Internat von der Schule entfernt ist.
Und das ist halt wirklich sehr eng dieses Jahr. Also ich glaube, so eng hatten wir es auch lange nicht, dass es so gerade in Richtung Olympische Spiele so dramatisch wird, würde ich jetzt fast sagen. Ja, und am Wochenende am einfachsten ist es, ich werde Deutsche Meisterin, weil die Deutsche Meisterin, die vorher bei Wettkämpfen oder jetzt an dem Wettkampf die Norm erfüllt hat, wird auf jeden Fall nominiert. Dann wäre für mich das Thema total gegessen und ich könnte glücklich nach Hause fahren. Oder ich werfe weiter als die beiden, die halt diese 12 und 13 Zentimeter vor mir sind. Dann gibt's, also es gibt halt verschiedenste Kriterien. Dann kann man noch die Wettkämpfe über die Saison ranziehen. Wer hat dann öfter gegen die andere gewonnen? Wer hat einen Fünfer-Schnitt von den Wettkämpfen am weitesten geworfen? Also gibt es da noch verschiedenste Kriterien, die dann alle ein bisschen komplizierter sind, aber die genau die Wahrscheinlichkeit dann trotzdem noch haben, dass ich dabei sein kann. Aber wie gesagt, am einfachsten und am entspanntesten für die Nerven wäre auf jeden Fall einfach gewinnen.
Das glaube ich gerne. Was würde das denn, ich muss diese emotionale Nachfrage leider stellen, was würde das denn für dich bedeuten, solltest du es nicht zu Olympia schaffen? Sowohl sportlich, das hast du auch gerade schon so ein bisschen angerissen, als aber auch emotional.
Ja, das wäre schon ziemlich, das darf ich gar nicht sagen, oder?
Sag Scheiße. Alles, was du willst. Ja.
Weil das ist so, klar, ich war jetzt schon einmal dabei, aber ich habe ja schon gesagt, dass die Spiele auch irgendwie was ganz anderes waren und ich habe schon, also seit Tokio eigentlich schon immer davon geträumt, dass ich dann in Paris diese anderen Spiele erleben kann und natürlich dann irgendwie auch als Silbermedaillengewinnerin steht man da ja auch ganz anders und genießt das vielleicht auch anders und ja, ich habe mir eigentlich noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie es dann ist, wenn es jetzt nicht klappen sollte, weil
Da will ich da gar nicht weiter reinbauen. Nee, lass uns dann nicht weiter gar nicht reinbauen. Das ist ein schlechtes Omen, das möchte ich nicht an der Stelle.
Wollten wir da sowieso nicht.
Nee, wollten wir sowieso nicht. Dann drücke ich dir so oder so trotzdem auf jeden Fall die Daumen fürs Wochenende und natürlich für Olympia, dass das was wird. Vielleicht mit einer Medaille, aber zumindest, dass du dabei bist und diese anderen Olympischen Spiele erleben kannst. Freue mich, wenn wir uns dann spätestens danach hören und nochmal ein bisschen darüber quatschen, wie die Erfahrung in Paris war.
Ja, ich freue mich auch. Danke.